7.05 Uhr Deutschlandfunk, die Presseschau. Mit Stimmen zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie. Zunächst geht es aber um die Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz zur Sicherheitslage in Deutschland. Die Rheinische Post notiert: Olaf Scholz hat sich im Bundestag als Hüter des Rechtsstaates, als roter Sheriff präsentiert. Einer, der mit aller Härte, dem Terror von Schwerkriminellen etwa, angetrieben von einer islamistischen und damit menschenfeindlichen Ideologie, sowie auch den Spaltern im Land, den Kampf ansagt. Nun ist am Sonntag Europawahl. Ein besonders miserables SPD-Ergebnis könnte das Fundament der Kanzlerschaft von Scholz gehörig erschüttern. Nicht zuletzt auch deshalb war es dringend nötig, als SPD-Kanzler deutliche Akzente in die eigenen Reihen hineinzusetzen. Viel wichtiger ist aber, dass Scholz Regierungschef eines derzeit sehr verunsicherten Landes ist, nach dem schrecklichen Messerangriff und dem Tod eines jungen Polizisten in Mannheim umso mehr. Beobachtet die Rheinische Post aus Düsseldorf. Scholz ist kein Liberaler, er kann bei Bedarf jederzeit den Law-and-Order-Mann geben, hält die Taz fest. Der Attentäter von Mannheim müsse abgeschoben werden, so die Ansage des Kanzlers. Täter würden künftig auch nach Afghanistan und Syrien außer Landes geschafft. Außerdem werde das Strafrecht verschärft. Das übliche Ritual. Die Regierung tut etwas, dieses Signal soll beruhigen. Dabei wird nonchalant übergangen, dass nicht sicher ist, ob Süleyman A. eher ein psychotischer oder ein politischer Täter ist. Scholz' Ankündigung, ihn nach Afghanistan abzuschieben, klingt entschlossen und ist völlig hohl. Laut Legalitätsprinzip wird Süleyman A. in Deutschland der Prozess gemacht und er wird hier seine wahrscheinlich lange Haftstrafe absitzen. Außerdem darf laut Genfer Flüchtlingskonvention und Europäischer Menschenrechtskonvention niemand in ein Land abgeschoben werden, in dem ihm Folter oder Verfolgung drohen, bemerkt die Taz. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz wendet ein: Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern in ein von Terroristen beherrschtes Land wie Afghanistan sind und bleiben fragwürdig. Allerdings muss die Verantwortung für die Unversehrtheit der Betroffenen dort enden, wo diese ihr Gastrecht auf schwerste Weise missbraucht haben. Für einen Polizistenmörder gilt das allemal, für islamistische und antisemitische Hetzer ebenso. Die Freie Presse aus Chemnitz findet: Der Kanzler hat eine gute Regierungserklärung abgegeben, in der er für vieles die richtigen Worte gefunden hat. Er muss jetzt liefern. Das ist nicht einfach, allein schon, weil die Länder, in die abgeschoben werden soll, mitmachen müssen. Es wäre schlecht für das Vertrauen in die Demokratie, wenn der Kanzler vor der Europawahl Erwartungen geweckt hätte, die er hinterher nicht erfüllen kann. Die Augsburger Allgemeine bemerkt: Sowohl den Taliban als auch Syriens Diktator Assad wird man etwas bieten müssen, wenn sie ihre straffälligen Staatsbürger zurücknehmen sollen. Gleichwohl ist die Entscheidung richtig. Wer sich schwerer Verbrechen schuldig macht, kann sich nicht auf Schutz berufen. Dass diese Täter abgeschoben werden, ist als Symbol wichtig für die Akzeptanz anderer Flüchtlinge. Und auch für die Moral der Polizisten, die die Freiheit des Grundgesetzes und die Sicherheit der Bürger verteidigen. Das Hamburger Abendblatt ist ähnlicher Meinung und erläutert: Schon vor mehr als einem Jahr hat Dänemark die Abschiebung nach Syrien erlaubt. Andere Staaten schieben nach Afghanistan ab. Es ist auch niemandem zu vermitteln, dass ein Islamist aus Afghanistan nach Deutschland flieht und dann wegen der Herrschaft der Taliban nicht mehr dorthin zurückkehren darf. Bei der Frage nach Abschiebungen von Straftätern und Gefährdern geht es um die Akzeptanz des Asylrechts insgesamt. Die leicht anarchische Auslegung des letzten Jahrzehnts hat dieses Vertrauen erschüttert, konstatiert das Hamburger Abendblatt. Die Zeitung ND Der Tag sieht es ganz anders. Abschiebungen in Länder wie Syrien und Afghanistan verbieten sich völlig, unabhängig von der Schwere einer begangenen Straftat. Sie bleiben nicht im Rahmen des Rechtsstaats, der eine völlig angemessene Bestrafung von Delinquenten ermöglicht, sondern folgen der Logik von Rache und Vergeltung. Dazu kommt, dass die Bundesregierung wieder einmal das eigene Gefasel von wertebasierter Politik Lügen straft, wenn sie jetzt bereit ist, mit den Taliban oder der Regierung in Damaskus Deals zu machen, damit diese ihre Staatsbürger zurücknehmen. Nicht nur außenpolitisch, juristisch und praktisch sind Abschiebungen kompliziert. Gleiches gilt für die politischen Widerstände innerhalb der Ampelkoalition, analysiert der Tagesspiegel aus Berlin. Wer am Donnerstag das Beifallverhalten im Plenum des Bundestages studierte, erlebte bei Scholz' Passage zur inneren Sicherheit eine Koalition aus SPD, FDP und Union. Bei den Grünen rührte sich kaum eine Hand. Die Geduld, Gewalttätern mit Verweis auf die unsichere Lage in ihrem Herkunftsland Unterstützung in Deutschland zu gewähren, ist bei vielen aufgebraucht, bilanziert die Neue Osnabrücker Zeitung. Scholz hat das richtig erkannt und benannt. Es war wichtig, dass Scholz zugleich betonte, dass die 20 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte ausdrücklich nicht gemeint sind, wenn er ein härteres Vorgehen gegen Islamisten und zugewanderte Gewalttäter verspricht. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. In diesen Tagen der Verunsicherung ist es gut, das noch mal mit aller Klarheit zu sagen. Die Leipziger Volkszeitung sieht es ähnlich und mahnt, das Entsetzen über den Tod eines Polizisten und über die Attacke auf 5 weitere Personen durch einen mutmaßlichen Islamisten, die Diskussion über Ursachen und Schlussfolgerungen dürfen nicht abgleiten ins Ressentiment. Nationalität und Religion stehen in keinem ursächlichen Zusammenhang mit Straftaten. Dafür müssen schon ein paar mehr Faktoren zusammenkommen. Themenwechsel. In Nordfrankreich ist mit einem Festakt an den D-Day vor 80 Jahren erinnert worden, dem Tag der Landung der Alliierten in der Normandie. Die Frankfurter Rundschau kommentiert: Ein paar Dutzend Männer sind heute noch übrig von ehedem rund 156.000, die am 6. Juni 1944 in der Normandie die Befreiung Europas begannen. Dass sie den 80. Jahrestag dieser Großtat begehen konnten, ist beeindruckend. Viele Jahrestage werden sie nicht mehr erleben. Trauer und Bedauern sind die angemessenen Gefühle dieses Tages. Solange Deutschland sich seine Kriegsschuld nicht eingestehen wollte, war es korrekt, die Deutschen nicht am D-Day auch ihrer Toten gedenken zu lassen. Dass Wladimir Putin unerwünscht ist dort, ist nochmal so korrekt. Der Mann, der aus eigener Kleingeistigkeit wieder Krieg über Europa gebracht hat, darf nie mehr wieder in der zivilisierten Menschheit Aufnahme finden, fordert die Frankfurter Rundschau. Siegesfeiern bleiben Sache der Sieger, wenn die Sieger es so wollen, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Einstige entscheidende Sieger können sich aber auch nachträglich disqualifizieren, wie das Beispiel des Angriffskriegers Putin zeigt. Und die Deutschen? Vor 30 Jahren ließ Bundeskanzler Helmut Kohl zum Jahrestag der Landung in der Normandie mitteilen, die Anwesenheit deutscher Regierungsvertreter sei nicht angebracht. Das hat sich längst geändert, manches aber nicht. So sprachen nun in der Normandie US-Präsident Biden, der britische König Charles und Frankreichs Staatschef Macron, aber nicht der deutsche Bundeskanzler. Bei allem Verständnis für diese ehrenvolle Tradition. Deutschland ist mit Frankreich nicht nur in der EU aufs Engste verflochten, ist treuer und wichtiger NATO- und Handelspartner der USA und Britanniens. Die Wertegemeinschaft sollte sich über den Gräbern die Hände reichen. Dort ruhen auch deutsche Soldaten. Wir zitierten zum Abschluss der Presseschau die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Redaktion hatte Florian Bartz, Sprecherin war Martina Sturm-Wende.